Verlag CH Beck. Die Leseprobe. Erik Orsenna. Die Zukunft des Wassers.
Eines schönen Tages, in vorgerücktem Alter, beschließen sie, mehr über das Leben erfahren zu wollen. Sie lesen noch einmal die Bibel, sie lesen den Koran. Sie wagen sich an die indischen Mythen. Verblüfft stellen sie fest, dass sich alle Anfänge gleichen. Es war einmal das Wasser. Sie erkundigen sich bei den Wissenschaftlern. Diese versichern ihnen, dass sie in erster Linie aus Wasser bestehen. Da sagen sie sich, dass es höchste Zeit sei, dieses Geheimnis zu ergründen. Umso mehr, als sie Angst überkommt, sobald sie die Zukunft befragen. Wird er genug Wasser haben? Der Planet, der kranke Planet, den ich meinen Kindern hinterlassen werde. Genug Wasser, damit sie trinken und sich waschen können. Genug Wasser, damit die Pflanzen wachsen können, die sie ernähren sollen. Genug Wasser, um zu vermeiden, dass zu all den Gründen, aus denen Krieg geführt wird, der Wassermangel hinzukommt. Das Besondere an einem Schriftsteller ist, dass er auf die Fragen, die er sich stellt, mit einem Buch antwortet. Tom Risch, von dem ich nicht viel mehr weiß, als dass er Australier ist, ist der Urheber eines Satzes von großer Weisheit. Dieser Satz hat mich in den 2 Jahren meiner Nachforschungen immer begleitet. Wenn Sie die Geschichte meines Landes studieren wollen, müssen Sie den Willen zu scheitern, the will to fail, in sich tragen. Ohne jeden Zweifel trage ich diesen Willen zu scheitern heimlich in mir. Wie sollte es einem auch gelingen, dieses Universum im Universum, das Wasser, zu schildern, ohne etwas zu vergessen? Das Paar Sauerstoff-Wasserstoff hält nicht so fest zusammen, wie es scheint. Um genauer und völlig taktlos zu sein, der Sauerstoff wird mehr als recht und billig von jenen kleinen, leichtfertigen und negativen Tierchen angezogen, die man Elektronen nennt. Diese Anziehungskraft destabilisiert den Wasserstoff, dessen Neigung sich eher dem Positiven zuwenden würde. Nun weiß jeder, dass ein Paar, bei dem es kriselt, eine Gefahr für alle anderen Paare darstellt. Wenn man einander nicht völlig genügt, widersteht man nicht immer der Versuchung, sich anderswo umzusehen. Und so kommt es, dass das Wasser, wenn es zum Beispiel auf Salz trifft, die Scheidung der beiden Elemente heraufbeschwört, aus denen dieses zusammengesetzt ist. Das Natrium und das Chlor versuchen zu kämpfen. Aber wie sollen sie Widerstand leisten, wenn die Scheidekraft des Wassers 80-mal stärker ist als die Anziehungskraft, die sie zusammenhielt? Schritt für Schritt, unaufhaltsam, entfernen sich Natrium und Chlor voneinander. So muss man den Machenschaften dieser guten Freundin, des Wassers, das angeblich so sanft, ja die Unschuld selbst ist, tatenlos zusehen. Um sicherzugehen, dass die Natriumteile und die Chlorteile nicht mehr miteinander in Kontakt treten, werden sie von kleinen Wassermolekülen umgeben, eines nach dem anderen belagert, so dass sie für immer getrennt bleiben. Die Zusammenballung hat sich im Handumdrehen in eine Gruppe kleiner Inseln verwandelt. Und so, durch Zerstückelung, durch Umzingelung, löst das Wasser das Salz auf. Und Dutzende, Hunderte andere Elemente, nur wenige, sehr wenige, leisten ihm Widerstand. Ein einfacher Regen, ein Guss von 10 Millimetern, kann 100 Kilogramm Sand pro Quadratkilometer auflösen. Die Alchemisten zogen aus dieser Kraft unhaltbare Schlüsse. Aber sie täuschten sich nicht, als sie im Wasser das allgemeine Auflösungsmittel, den Akteur aller gemischten Körper, sahen. Denn einmal geschieden, können sich die Elemente anderweitig wieder verbinden. Das Wasser trennt. Es treibt zur Scheidung, aber nur um eine bessere Heirat zu ermöglichen. Wechselt den Partner, sagt es, versucht es mit einer anderen Begleiterin, und ihr werdet sehen, euer Leben wird neuen Schwung bekommen. Den Wind kenne ich, glauben Sie mir, sehen Sie nur, wie er weht. Jeder Sturm, der sich erhebt, will vor allem zerstören. Mit dem Wasser ist es etwas anderes. Es trägt den immerwährenden Wunsch in sich, die Welt neu zu gestalten. Durch seine privilegierte Mittlerrolle vollziehen sich die klimatischen Veränderungen. Wenn die Temperatur fällt, überzieht sich eine Hälfte der Erde mit Eis. Wenn sich die Atmosphäre erwärmt, verliert der Regen jedes Maß. Anstatt seine Wohltaten gleichmäßig und friedlich zu verteilen, konzentriert er sich auf bestimmte Regionen und bestimmte Perioden, schafft hier Wüsten und verheert anderswo alles durch unabwendbare Überschwemmungen. Aber man glaube ja nicht, dass er in ruhigeren Zeiten untätig sei. Er arbeitet unablässig und vor allem greift er an. Unter seinem sanften Äußeren ist das Wasser angriffslustig. Es kann nichts dafür, das ist seine Natur. Das Felsgestein ist sein erstes Opfer. Das Wasser löst es mit der Zeit auf. Aber das Wasser attackiert, wirklich furchterregend, auch unverschämter, direkter. Die Regentropfen und die Flutwellen sind wie Geschosse, die alle Arten von Material sprengen können. Diese ungeheure Kraft des Wassers wird häufig in der Industrie genutzt. Ein dünner Strahl unter sehr hohem Druck kann selbst Stahlplatten zerschneiden. Ist diese schöne Zerstörungsarbeit beendet, brauchen die Flüsse nur noch die isolierten Teilchen zum Meer zu tragen. Denn das Wasser, nicht damit zufrieden zu zerstören, transportiert auch. Das ist sogar sein bevorzugtes und im Übrigen auch notwendiges Spiel. Wenn es die Trümmer nicht wegschaffte, würden sie es daran hindern, neue Felsen anzugreifen. Wir verdanken dem Wasser den größten Teil unserer Landschaften.
Weitere Infos unter www.beck.de. Sie hörten eine Audioproduktion des Literaturcafé.de.